Morgen.
Bleibt in dieser langsame, alte, faltige Wichsaffe. Wenn er nicht langsam in einer Sekunde hier im Studio ist, dann ziehe ich ihm seinen faltigen alten Dämling. Mike, wie schön, dass du da bist. Na?
Faltig, alt und dämlich. Das kann nur Mike Nöcker sein.
Oh, das ist. Aber es ist so unangenehm, weil es gleich schon wieder so den Ton setzt. Ja, und das nach einer Woche.
Ja.
Und das bekommen die Leute ja dann nicht mit.
Nach der Woche, ja? Der Liebe.
Ja, die sehen uns ja dann nur auf der Bühne,
ja,
in der du dann stehst und sagst, 100 Leute können die Prostata von Mike Nöcker. Ja, und dann denken die immer, ja, was haben wir zu dem Ding zu rennen mit ihm?
Ja.
Und, aber wir sind ja Backstage, ja, total eben harmonisch. Ja,
total, wirklich.
Also wir haben uns ja lieb. Das, ja, ist ja das Geheimnis von Fußball MML, ist, dass wir uns ja lieb haben.
Genau, wir sind nicht wie die Elevator Boys, die so fröhlich lächelnd aus dem Fahrstuhl winken und hinter den Kulissen sich hassen, aber leider nicht über die rhetorischen und verbalen Mittel verfügen, um sich böse Dinge zu sagen. Können sich dann nur so anknurren. Das ist anders. Bei uns ist wirklich pure, also Hass auf der Bühne, aber pure Harmonie hinter den Kulissen. Das ist einfach so.
Das kann man gar nicht, das kann man gar nicht groß genug hängen.
Ja.
Obwohl,
ja,
man ja sagen muss, warte, aber ich lese vorher noch was vor.
Richtig gesehen, wie du plötzlich nur noch so Füllsel verwendetest, während du dann schon auf dein Handy schaust. Obwohl,
ja, ich kann sagen muss,
und dann kommen so diese typischen, wenn man so Interviews gibt und der Interviewer, oft von der Bild, sitzt einem gegenüber und sagt dann so Sachen, wenn du gerade so eine gute Antwort gegeben hast und dann sagt er, natürlich, ja, selbstverständlich.
Genau.
Und du siehst, wie er währenddessen schon so auf seinen Zettel oder sein Handy guckt.
Ja, das waren die Phrasen, die du sehr oft benutzt hast, als du, während wir Corona aufgenommen haben. Also, nein, anders, während wir Corona aufgenommen haben.
Ich habe zweimal Corona aufgenommen.
Während wir MML, während Corona aufgenommen haben, hast du ja von zu Hause, waren wir alle zu,
ja,
Hause.
Ja, ist richtig.
Und du hast oft dein gesamtes Shopping auf dem iPad parallel gemacht.
Stimmt.
Und dann kam halt manchmal, ja, ist so,
ja,
genau, und da wusste man, ah, der ist jetzt schon wieder und guckt, ob ihm die neue Jeansjacke passt.
Das stimmt, so ist es.
So, aber ich wollte was vorlesen, weil ja, wir haben ja diese fantastische Live-Woche hinter uns, mhm, ja, wir waren in Hamburg, da nochmal übrigens an alle Hörer, an alle Fans, die da waren, nehmt es nicht persönlich, dass wir uns dieses Mal nicht 45 Minuten Zeit genommen haben für Fotos. Wir hatten Freunde, Familie, Bekannte da zu unserer privaten Weihnachtsfeier und wollten die nicht so lange Backstage alleine lassen. Deswegen sind wir ein bisschen früher oder, ja, haben uns ein bisschen früher zurückgezogen, um mit den Leuten Weihnachten zu feiern.
Ein schöner Euphemismus für wir hassen euch.
Nein, das wollte ich einmal sagen. Wir haben auch, Mike, ja, hat es sogar noch, ja, noch gepostet, wir haben ein Säckchen auf die Bühne geworfen bekommen, da waren selbstgemachte MML-Armbänder drin, ich trage das gerade.
Ja.
Also dann wurde uns Manchester United-Schokolade geschenkt und so, es war ganz, ganz toll.
Ja.
So, und was natürlich auch passiert ist, weil Live-Woche war natürlich Pushen. Pushen für die Show. Pushen in Hamburg, da, ja, hast du einen R2-D2 Mülleimer umgerissen.
Das ist richtig.
Und dann haben wir Pushen gemacht, Pushen im Deutschen Fußballmuseum zwischen dem EM-Pokal und dem WM-Pokal. Mhm. Und natürlich haben wir nicht zu Ende gepusht, weil wir sind ja nicht geisteskrank, wir sind ja nicht Kevin Großkreuz und nichts ist passiert. Aber dann haben wir folgende Zuschrift von Frank bekommen.
So.
Liebe Grüße, Frank. Hallo ihr drei von MML. Euer Pushen-Reel ist der Hammer, wie ich bereits dort kommentierte. Hauptsache niemand wurde verletzt und der Mülleimer hat die Kuschelattacke gut überstanden. Was aber der Grund meiner Grüße ist, ihr habt damit echt was ausgelöst bei meinem Sohn und mir. Papa und Sohn pushen sich nun immer und überall sehr zum Unmut der Mutter. Denn wir pushen uns im MML-Style vor seinen Hausaufgaben, vor dem Serienmarathon, beim Essen machen, aber auch in der Schlange, in der Apotheke oder im Supermarkt. Danke euch, macht weiter so. Ihr seid spitze. Liebe Grüße, Frank.
Das ist natürlich wahnsinnig witzig. Traumhaft. Nur Frank, bitte eins nicht vergessen. Bitte nicht auf dem Balkon. Ihr wohnt im vierten Obergeschoss. Das wird sonst ein trauriges Weihnachten. Papa, erstmal pushen. Das wollen wir natürlich nicht.
Wo stand, dass sie im vierten Obergeschoss wohnen?
Keine Ahnung, wie einfach behauptet. Aber die Vorstellung ist einfach sehr, sehr schön.
Aber Mike, gab es nicht aus unserer Sicht noch einen Wermutstropfen in Dortmund? Ich würde sagen sogar einen weihnachtlichen Wermutstropfen?
Meinst du das Pokalspiel?
Nee. Das Playmobil. Also so weit, guck mal, wir haben noch ein Vorgespräch geführt. Ich habe gesagt, du musst Micky ansprechen, weil ich kann es nicht tun. Dieses Gespräch ist 8,5 Minuten her.
Ja, da siehst du mal, wie wenig ich funktioniere, wenn ich zu dieser unchristlichen Zeit einen Podcast aufnehmen muss.
Dieses Gewinsel, ey, weil wir um 9 Uhr anfangen. Ja, jeder anständige Arbeitnehmer in Deutschland ist schon seit 2 Stunden an der Schippe, ey. Und du bist ja am Rumjaulen, weil du um 9 Uhr deinen alten käsigen Hintern mal in so einen Sessel bewegen musst. Du musst da doch nicht mal arbeiten, das ist ja keine Arbeit hier. Dann sitzt du da, dann liest du jemand vor, oh, Flaconi, super. Und dann sagst du noch zweimal, ich komme ja aus Gütersloh und der und FC St. Fertig. Pauli steht auch gut da. Danke, ja. Das war Fußball, gib mir 12.000 Euro. So,
genau.
Also so in etwa.
Ja.
Ja, die Kleine, es war jetzt, sorry, es war SPD-Parteitag am Wochenende, da hängt mir noch ganz tief in den Knochen.
Ja, aber wir wollten natürlich sagen, also es ist natürlich ein Unding. Also wir lesen ja mittlerweile traditionell zur Weihnachtszeit die Weihnachtsgeschichte auf der Bühne. Ja, und ich bin dann extra nochmal im Schneetreiben von Hamburg. An der Alster lag ein halber Meter Schnee. Bin ich nochmal losgegangen und habe Geschenke für euch gekauft.
Ich habe mich so gefreut.
Das ist solche Unverschämtheit.
Das ist wirklich unverschämt, das also jetzt auch noch so zu erzählen.
Ich hab mich so gefreut, mein lieber Lukas.
Ich habe Micky Beisenherz und Mike Nöcker die heiligen drei Könige von Playmobil geschenkt. Ja. Und der Unterschied zwischen Mike Nöcker und Micky Beisenherz ist, Mike Nöcker hat es noch auf der Bühne ausgepackt und hat immer, wenn das Kamel auftaucht in der Geschichte, das Kamel in den Händen gehalten und dem Publikum gezeigt, damit das Publikum weiß, wie ein Kamel aussieht.
Ja, ich habe es auf der Bühne ausgepackt.
Du hast das Geschenk Backstage liegen lassen und als es dir Mike hinterhergetragen hat mit den Worten, das kannst du doch nicht machen, hast du gesagt, sag mal, wollt ihr mir noch Bleisoldaten schenken? Dann habe ich noch mehr Gepäck.
Ich hingegen habe das mittlerweile zu Hause aufgebaut. Es steht bei uns auf dem Tisch tatsächlich, die Playmobil, also die drei Weisen aus dem Morgenland.
Möchtest du damit deine beiden erwachsenen Söhne davon überzeugen, doch nicht auszuziehen? Ist das dein Trick? Ist das dein Trick? Der Papa hat Playmobil aufgebaut. Und jetzt erstmal pushen. Wo geht ihr denn hin? Ihr hasst mich. Dazu muss man zwei Dinge sagen. Zum einen, ich habe auf der Bühne das auch ausgepackt. Habe dann gesagt, ach, die drei, ja. Naja, und das, also dann war das damit ja dann auch.
So.
Ich schleppe halt einfach viel Gepäck mit mir. Jeder, der mir jetzt was schenkt, was größer ist als eine Rolex, der macht es mir wirklich nur unnötig schwer. Ne? Also selbst über die Pulle Champagner von Manni, habe ich mich wirklich drüber gefreut. Aber es bedeutet für mich einfach nur zusätzlichen Ballast. Das muss man doch mal kapieren. Ne?
Die hast du halt an Ort und Stelle noch ausgesoffen,
um sie nicht schleppen zu müssen. Und zwar exakt das, genau.
So, Leute.
Ich muss mich eben berauschen.
Wollen wir mal so langsam reinkommen hier in den Bums? Ja. Dann fangen wir doch mal an mit dieser freundlichen Werbeunterbrechung.
Reklame. Glauben Sie mir, das wird ein Riesenerfolg.
Toi, toi, Rudi.
Sie kennen ihn, Sie lieben ihn. Bekannt aus Funk und Fernsehen.
Herzlich willkommen.
Unser neuer Bundestrainer, Rudi Flanell.
Ja, hier, klasse. Für sowas habe ich eine Nase.
So, hier.
Ich möchte immer singen, Sie zum Lachen bringen.
Bundestrainer.
Bleib mein Beruf.
Geiler Satz. Hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte.
Werbung. Ach, herrlich. Wie immer an dieser Stelle freuen wir uns über neue Jingle für Schlingel. Freuen uns jetzt aber über Flaconi. Und da habe ich euch vielleicht eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Ich war nämlich, ich bin ja alt, ne? Also ich bin ja, werde ja älter, sagen wir mal so. Und wer jetzt denkt, irgendwie Flaconi kommt ja wahrscheinlich auch von Flacon und da gibt's nur Parfum und so weiter, dem ist nämlich gar nicht so. Ich habe nämlich im Internet nach einem Haartonikum geguckt, das eben die Haarwurzeln sozusagen strafft und spannt, sodass einem die Haare nicht ausfallen und man nicht hinterher mit einer Halbglatze durch die Gegend laufen muss. So, und wo bin ich gelandet? Wo gibt's das?
Nein, nicht auch noch bei Flaconi.
Ja.
Wirklich, ja, man unterschätzt es immer noch. Ne? Man geht davon aus, da gibt's einfach nur Düfte, aber dem ist ja überhaupt nicht so. Es gibt ja nun wirklich ein riesiges Sortiment, in dem jeder und jede fündig wird. Ne? Da gibt es dann alles aus dem Bereich Beauty, also Parfüm, Skincare, Make-up, Hair. Das ist ja das, was dich betrifft. Hair sogar. Mhm. Ne? Und da gibt es das von Hugo Boss Kiehl's, Paco Rabanne Biotherm und Kerastase.
Das hast du schön ausgesprochen. Ja, die digitale DNA, das muss man einfach sagen, die hat sie, Flaconi.
Also was ich gerade sehr, sehr gut finde, so kurz vor Weihnachten, das hatte ich auch letzte Woche schon mal gesagt, ist, du kannst einfach auf flaconi.de gehen und dann ist da oben der Writer Xmas, ja, also ja. Christmas, mit einem Weihnachtsbäumchen. Ja. Und dann hast du da sofort, wenn du da drauflegst, den großen Flaconi Geschenke-Guide 2023, sozusagen deinen persönlichen Weihnachtsberater, wo du gucken kannst, ah, was kann ich denn verschenken? Und wenn du dann trotzdem nicht fündig wirst, weil du gerade nicht weißt, ob der Onkel auf Moschus steht, ja, dann kannst du halt sagen, pass auf, dann gehe ich direkt rein und verschenke einen Geschenkgutschein. Also was Besseres gibt's doch so kurz vor Weihnachten gar nicht. Muss man nicht raus in den Matsch, ja, in Berlin hat's jetzt wieder ganzen Wochenende geregnet, musst du nicht raus, machst du einen Flaconi und kriegst das. Musst du nur aufpassen, dass du rechtzeitig vor Weihnachten bestellst, dass es noch pünktlich ankommt. Sonst ist peinlich.
Das ist richtig. Ich sag mal, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um unseren Kult-Mike. Ne? Wenn er jetzt mit diesem Tonikum da so rumarzt, dann sitzt er nächste Woche, sitzt hier schon Chewbacca. Ne?
Und er hat plötzlich, überleg mal, der kommt rein und hat die Dreads von Til Schweiger aus Bang Boom Bang.
Flaconi.de.
Ja.
10MML ist der Gutscheincode. Da bekommt ihr 10% ab 59 Euro Mindestbestellwert bis zum 31.12.23.
Guck mal, da trifft sie ja gut, weil das ist ja am 31.12. ist ja auch das Jahr vorbei, ne?
Das ist richtig. Das kann man sich dann sehr einfach merken, genauso wie www.flaconi.de und 10MML.
Ich möchte immer singen, sie zum Lachen bringen.
Bundestrainer.
Bleib mein Warum.
Geiler Satz. Hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte.
Werbung. Ja, das war sie, meine Damen und Herren. Vielen Dank, die Werbung. Danke für den Applaus. Ja. Seid ihr bereit?
Ja,
alle, aber müssen wir uns nochmal pushen oder?
Bereit geboren. Wir sind wie Jesus Christus, wir sind bereit geboren.
Müssen wir uns nochmal pushen oder kommen wir einfach? Oder ist das.
Pushen on air.
Warum eigentlich nicht? Das können wir eigentlich auch mal hier machen, ne?
Oh Gott.
Musik bitte.
Ja, dann sind wir alle warm.
So, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball MML. Und für die heutige Begrüßung schalte ich nach Berlin zu Lukas Vogelsang.
Ulrike Herrmann von der Taz nennt ihn Micky Beisenrecht. Er hat Herz. Willkommen bei Fußball MML.
Ich glaube, mein Knochen steht raus.
Ja. Hattest du deinen Matthias Schweinsteiger-Moment?
Der schönste Satz gestern. Es kann doch nicht sein, dass ich Micky Beisenrecht schon wieder Herz gebe.
Ja.
Weil wir waren gestern Micky Beisenherz, der an seinem Sonntag nichts Besseres zu tun hatte, als nach Berlin zu fahren, um endlich mal persönlich in seiner Lieblingsradiosendung zu Gast zu sein, nämlich beim Tippi-Talk, moderiert von unserem Freund Marco Seifert. Ja. Es war ganz, ganz großartig. Robin Alexander wurde mehrfach ausgebuht von drei strickenden Omas, die hinter mir saßen. Es war ein großartiger Nachmittag. Und hier ist der Mann, der nicht dabei sein konnte, der uns aber immer fehlt, wenn wir zu zweit irgendwo sind. Hier ist Mike Nöcker.
Ach, das ist aber auch so viel, so herzlich alles heute hier, ne?
Ja, und begrüßen Sie bitte den Mann, dessen Verein eine derartige Siegesserie hat, dass er demnächst hier oberkörperfrei im weißen Pelzmantel auflaufen wird. Lukas Vogelsang, herzlich willkommen.
Geil.
Ja, wir sind ja, man kann es fast so sagen, Lukas und ich sind ja zwei Viertelfinalisten.
Ja.
Wir haben ja, man vergisst das immer so, wenn man so spektakuläre Bundesliga, wie du mich mit deinen Funkelperlenaugen anguckst, weil du jetzt denkst, scheiße, ich habe mich schon auf die Bundesliga nicht vorbereitet. Warum soll ich denn jetzt über den Pokal?
Naja, aber wir sind ja Zeugen geworden, dass wir nach der Veranstaltung in Dortmund geschlossen noch in eine Kneipe weitergezogen sind, kann man ja ruhig sagen, ja, zum Schlips in Dortmund. Es war großartig.
Vielen Dank nochmal.
Ja, vielen Dank. Es gab drei Getränke, Wasser, Bier und Wacholder.
Fantastisch.
Und dort haben wir ja dann die zweite Halbzeit von Stuttgart gegen Dortmund gesehen. Und das war sehr guter Fußball von Stuttgart, nicht so guter Fußball von Borussia Dortmund.
Hallo, da waren bestimmt drei Minuten richtiger Fußball von Dortmund dabei.
Und dann, ich habe währenddessen Hertha BSC gegen den Hamburger SV auf dem Ticker verfolgt. Und es stand sehr lange 2-1 für den HSV. Und habe gesagt, komm, dann können wir aber beide gleich auf die Niederlage trinken. Und dann schrie jemand hinter mir, Rehse, 90. Minute 2:2, komm, wir schalten rüber. Und dann waren wir mitten in einer Verlängerung. Und ich muss euch das einmal sagen, weil wir haben gesagt, wir reden nicht über die zweite Liga und so wenig wie möglich über Hertha BSC. Aber das war für jeden einzelnen Hertha-Fan, der im Stadion war, und das weiß ich von Marco Seifert, das weiß ich von Tommy, das weiß ich von Henry, alle, die da waren, es war das größte Spiel seit 25 Jahren.
Oh, vielleicht wow, nicht das so beste gut. Spiel. Jetzt fangen wir nicht wieder mit der Champions League und Kostas Konstantinidis an. Doch, da habe ich heute nicht die Kraft davor. Für. Da habe ich wirklich nicht die Kraft für heute.
Seit Ali Daei gegen Chelsea.
Boah, bitte nicht, ey.
Nein, aber nur kurz. An. Aber einfach der Spielfilm. Und das ist sozusagen so ein bisschen für die Dortmund-Fans so ein bisschen ja unser Malaga jetzt gewesen. Weil du liegst zurück in der 90. Minute. Du hast noch einen Angriff. Ausgleich. Dann liegst du in der Verlängerung zurück. Hast noch einen Angriff in der 120. Schaffst den Ausgleich und mit dem letzten Elfmeter kommst du ins Viertelfinale.
Naja.
Das ist natürlich eine unglaubliche Woche, zumal sie ja auch noch davor und danach in der zweiten Liga gewonnen haben. 3 Siege am Stück als Hertha-Fan. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wohin mit meinen Gefühlen.
Ja.
Und dann kommt gestern Abend die Auslosung. Und dann bekommen wir unser absolutes Wunschlos. Und nicht, weil man denkt, ja, Kaiserslautern zu Hause ist ja leichter als St. Pauli auswärts und so. Sondern ich habe mir so sehr gewünscht, Kaiserslautern zu bekommen, weil das so ein attraktives Los ist, weil da kommen viele Fans.
Ja, ja.
Das ist genau wie Hertha ein Traditionsverein. Und uns verbindet ja die gemeinsame Geschichte dieser Aufstiegssaison 96, 97.
Stimmt.
Das Rekordspiel natürlich im Olympiastadion am 7.
April. Und das war die Hertha damals dann auch Meister geworden. Aufgestiegen, direkt Meister geworden, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, unter Otto Rehagel.
Mit Go.
Und Michael Skibbe als Co-Trainer.
Wer erinnert
das
sich
waren
nicht.
Noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten.
Nein, aber 7. April 97 ist ja tatsächlich so das Erweckungsmoment der modernen Hertha, weil Olympiastadion ausverkauft, das kannte man nicht. Normalerweise kamen 3000 gegen Meppen. Und dann noch Axel Kruse und Axel Roos mit einem Eigentor.
Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich kurz einhaken und Sie schalten Fußball MML auch diese Woche wieder völlig zurecht ein, denn Spitzenspiel Stuttgart-Leverkusen, Borussia Dortmund verliert und natürlich der FC Bayern kriegt 1:5 auf den Sack, aber worüber reden wir? Wir reden natürlich über die Aufstiegssaison von Hertha BSC. Ja, ich glaube, wir holen sie ab.
Ja, aber einmal sagen, diese Woche, und dann diese Aussage, man muss sagen, ey, in einem Viertelfinale, St. Pauli trifft zu Hause auf Düsseldorf.
Ja.
Wenn das normal läuft, ist St. Pauli wahrscheinlich im Halbfinale. Die haben ein Heimspiel. Also auch für die, also Mike, wie ist das für euch? Ihr habt das ja nicht so emotional erlebt wie wir, aber es ist ja Pokal-Viertelfinale. Und das ist natürlich total geil, weil die beiden absoluten Top-Favoriten, die gestern, und dahin wollte ich nämlich noch,
also,
die gestern gegeneinander gespielt haben und vielleicht eins der schönsten Spiele dieser Saison und vielleicht das schönste Unentschieden, vielleicht das schönste Unentschieden seit Hoffenheim-Bayern in der Hoffenheimer Aufstieg.
Also du meinst Mainz gegen
2008?
Ja,
Mainz gegen Köln.
Aber gestern dieses 1:1, da sprechen wir ja gleich drüber, aber man hat ja so gehofft, dass man keinen von denen bekommt im Viertelfinale, weil gegen Stuttgart und Leverkusen ist natürlich als Zweitligist im Moment kein Kraut gewachsen.
Auch als Erstligist.
Und dann spielen die auch noch, weil die Losfee ist einfach der Fußballgott und die Losfee meint es gut mit den Zweitligisten in dieser Pokalsaison. Stuttgart, Leverkusen spielen gegeneinander. St. Pauli und Hertha und natürlich auch Kaiserslautern und so haben die einmalige Chance, jetzt in ein Halbfinale einzuziehen, weil sich die Favoriten gegenseitig rausgehen.
Die Hertha gegen Lautern zu Hause oder in Lautern? Also
zu
quasi
Hause,
umgekehrt, weil Jakob Lund war doch gerade mit Thomas Schmidt, war doch in Lautern auf dem Witzel.
Mhm. Niederlechner mit einem Fallrückzieher
tolles
zum
Ding.
Zungeschnalzen.
Tolles Ding.
Wahnsinn.
Du mit der Zunge schlatzen.
Also, wie Nils Babbel gesagt hat, der Traum vom Traum Halbfinale St. Pauli Hertha BSC lebt weiter. Kann man das so sagen, Mike?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich hatte Hertha ehrlicherweise noch gar nicht so auf dem Zettel, weil ich natürlich promi-geil wie ich bin, immer noch davon geblendet bin, dass wir St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach den großen Mike Nöcker-Tommy Schmidt-Gipfel machen.
Ja.
Achso. Der ja, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt hört. Er hat ja selber gesagt, dass er Fußball-MML nicht mehr hört, seitdem er selber einen Fußball-Podcast macht.
Achso.
aber nichtsdestotrotz, da fieber ich natürlich hin in die Richtung. Aber ich nehme das auch im Finale. Ich bin da, also da bin ich altruistisch.
Aber Gladbach muss halt erstmal Saarbrücken knacken, weil Saarbrücken, also man muss überlegen, weil das ist ja so der rückwärts gedachte Weltpokalsieger-Besieger. Saarbrücken hat diese Eintracht geschlagen, die ja die Bayern am Wochenende 5:1 weggefiedelt hat. Da muss man mal drüber nachdenken, wie gut Saarbrücken eigentlich ist.
Ja.
In einem Viertelfinale.
Und wie bitter das wäre, wenn sie verlören, dann würde man ja sagen, auf einem Fußballfeld haben sie eine Niederlage von der Größe des Saarlandes eingefahren. Ne? Das ist ja fast die Hälfte von Hessen. Ne?
Das ist richtig.
Auch mal sagen.
So, also genug vom Pokal. Trotzdem, St. Pauli, ich freue mich für euch auch. Ich freue mich für uns. Und das wird nochmal eine schöne Runde da Ende Januar.
Ihr habt übrigens jetzt dafür gesorgt, weil insbesondere ja Lena und auch du, Lukas, immer mal wieder die meine Möglichkeiten ansprechen, wie ich beim FC St. Pauli Fußballspiele mir angucken kann, dass ich jetzt schon Ticketbestellungen bekomme. Und zwar mit wirklich auch netten Worten. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich bin nett. So halt oder... Also ich mag's, ich find's sehr lustig. Ich weiß nur noch nicht, ob
dieselbe
ich das...
Art bin ich zu MML gekommen.
Ja, aber das erinnert mich an meinen damaligen Mitschüler in der Grundschule, Sebastian, der nie was mit mir zu tun haben wollte, weil er einer von den coolen Kids war und dann plötzlich angefangen hat, bei mir zu klingeln, als ich den Sega Mega Drive hatte. Ach so. Und er wollte unbedingt Sonic the Hedgehog spielen.
Natürlich.
Ja, so ist das, Mike. Ja. Hüte dich vor diesen Leuten.
Ja. Nein, aber es ist ja nett. Guck mal hier, Carsten... Moin Mike, ich melde mich hiermit auch schon mal offiziell für einen Platz in deiner St. Pauli-Loge an, falls Gladbach im DFB-Pokal vorbeischaut. Jetzt bist du bestimmt irritiert, weil wir uns gar nicht kennen, ist aber nicht schlimm. Immerhin bin ich einer deiner Follower, ich bin freundlich und würde auch Kuchen mitbringen. Grüße, Carsten.
Bitte.
Lieber Mike, ich habe ja gesehen, Düsseldorf spielt bei euch am Millerntor. Mach mal einen Platz in der Loge frei, dein Campino.
Ja. Genau, sehr.
Ja, sehr gut. Ja, fantastisch. Ja. Aber muss man nicht einmal sagen, an diesem Wochenende, wo selbst Darmstadt-Heidenheim ein richtig geiles Spiel war, was da die Ansetzungskollegen von der DFL gezaubert haben, dass du ein Wochenende hattest, wo am Abend Leipzig-Dortmund spielt mit 5 Toren und es ist nicht das geilste Spiel.
Ja.
Also das ist doch, also du gehst aus diesem Frankfurt-Spiel raus und denkst, was ist denn da passiert?
Ja.
Dann guckst du Stuttgart-Leverkusen ein 1:1, wo du Gefühl draus gehst und sagst, okay, das ist wirklich eins der schönsten Fußballspiele der letzten Jahre gewesen. Leistungsgerecht, aber wunderschön anzuschauen. Also es war einfach ein richtig geiles Bundesliga-Wochenende. Haben wir in der Form auch lange nicht mehr gehabt.
Total. Und die für mich, was heißt erstaunlich, aber doch irgendwie bemerkenswerte Erkenntnis, dass die Dortmunder Niederlage, speziell die zweite Halbzeit, für mich deutlich attraktiver war als die meisten Saisonsiege der Borussia.
Ja, das kann man so sagen.
Also ich habe das gesehen, ich habe es in der Magnetbar geguckt und war sehr angetan, muss ich sagen. Ich fand die Leistung der Dortmunder nicht schlecht. Ich finde, die haben gerade so in der Spät- bis Schlussphase des Spiels wirklich toll angegriffen, sie haben extrem gut gefightet, also sie haben da eine Leistung gezeigt, die ich mir über die komplette Saison schon gewünscht hätte. Das hat mich trotz der Niederlage irgendwie zufrieden zurückgelassen. Da war ich nicht der Einzige, der das in der Magnetbar so empfunden hatte.
Nee, auf jeden Fall beeindruckend. Und wir müssen ja auch danken dem VfL Wolfsburg bzw. dem SC Freiburg, weil wir wissen ja nicht, wie der Tag hier noch weitergeht und was noch für Entscheidungen getroffen werden. Aber grundsätzlich kann es ja sein, dass die Serie noch hält, dass immer, wenn Eintracht Frankfurt 5:1 gegen die Bayern gewinnt, dass Niko Kovac entlassen wird.
Hoeneß hat auch kurz geschrien, irgendwie, als es wieder 1:5, Kovac, unser Bratzo muss auch gehen. Und dann haben sie ihm gesagt, Uli, aber ist doch einfach mittlerweile alles anders. Wer ist der hagere Mann auf der Bank? Das ist Tuchel, den haben wir doch geholt. Ah ja, bitte.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Dino Toppmöller hat ja jetzt seine erste Duftmarke gesetzt in der Bundesliga.
Und das ganz ohne Flaconi, muss man auch mal sagen.
Er hat Thomas Tuchel ausgecoacht, aber ist das nicht als ehemaliger Co-Trainer des FC Bayern, der 90% dieses Kaders kennt, ist das nicht schon Insider-Trading?
Das ist absolut richtig. Ja.
Und das im Deutsche Bankpark, da sehe ich doch schon wieder Skandale auf uns zukommen.
Also, das ist wohl absolut korrekt, ja.
Aber also wir können ja jetzt abdriften. Normalerweise haben wir zu diesem Zeitpunkt dann immer,
sieht uns gar nicht ähnlich,
über Borussia Dortmund geredet. Da ist natürlich auch relativ viel zu besprechen und relativ viel drin. Aber ich würde gerne nochmal über den FC Bayern reden, logischerweise.
Ja, sehr gerne an so einem Tag wie heute.
Nach diesem 1:5 und was ja sehr schnell ist und was sehr schnell passiert, wenn die Bayern verlieren, ist ja, dass relativ viel Häme dann irgendwie durchs Netz und sonstige Institutionen geistert, möglicherweise auch durch Podcasts.
Ach was.
Ja,
sag mir einen. Aber ich würde, ehrlicherweise würde ich mal gerne irgendwie einen, ich habe so viele Schlagzeilen gelesen, irgendwo stand das Ende einer großen Mannschaft.
Eins nur vorweg, Mike, bevor du weiterredest, bitte vergiss mir die Expected Goals nicht. Fair bleiben. Mike, fair bleiben.
So, das Ende einer großen Mannschaft. Selbst Post von Wagner wurde dem FC Bayern gewidmet.
Ach wirklich? Habe ich noch gar nicht gelesen.
Musst du lesen. Kannst du auch gleich vorlesen.
Kannst du ja lesen, okay. Ja. Aber sag dann wenigstens immer, während Mike und ich sprechen, genau.
Ja, genau. Natürlich. Ja.
Natürlich.
Was ich ernsthaft nicht so ganz verstehe, ist das mediale Gewitter, was jetzt kommt.
Ist auch Schwachsinn.
Oder?
Völliger Quatsch. Auch das Ende einer großen Mannschaft. Was ein Gesappel, ey. Wirklich. Also, die sind in der Champions League bislang blitzsauber durchgekommen. Die haben ihre erste Saisonniederlage. Also, dass man sich da nicht zu doof ist, dann zu schreiben, das Ende einer großen Mannschaft. Und so, wo du sagst, aber, was, hä? Ich meine, das ist natürlich, die haben natürlich richtig auf die Jacke gekriegt. Aber das kann natürlich jeder Mannschaft mal passieren. So, und dafür gibt es verschiedene Gründe. Und zwar genau zwei. Also entweder sind sie heillos überspielt oder die haben zu lange Pause gehabt. Das kannst du dir aussuchen, kannst du drehen und wenden, wie du willst.
Ja.
Am Ende passiert das mal. So, das sind einfach ganz viele individuelle Fehler, die da zusammengekommen sind. Da kann man zwar immer sagen, vielleicht sind sie insgesamt ein bisschen unterspannt. Das mag dann vielleicht auch an der Konkurrenzsituation in der Bundesliga liegen. Aber daraus jetzt das Ende einer großen Mannschaft abzuleiten, ist natürlich ein ganz großer journalistischer Quark.
Ja. Aber kann man sagen, es wird immer dann gefährlich für den FC Bayern, wenn hinten auf dem Haushügel Schnee liegt? Das war im letzten Jahr nicht gut.
Ja.
Und jetzt ist immer wenn Schnee liegt hinterm Haus von Manuel Neuer, wird es kribbelig. Entweder verlieren sie ihren Stammtorhüter oder sie verlieren 1:5 gegen Frankfurt. Worauf ich abziele, ist
natürlich... Haben sie nicht in der letzten Saison auch noch relativ hoch verloren? Ich glaube gegen Freiburg im Schnee oder irgendwie sowas?
Das stimmt.
War da nicht auch noch
sie haben gegen, sie haben im Schneetreiben von Kiel
Holstein,
mal
Kiel,
verloren.
Ne? Kiel,
im
genau.
Pokal.
Ja. Ja.
Wo plötzlich...
Kiel und Freiburg, diese Gegenden werden ja gerne verwechselt.
Ja.
Ne?
Sind so nah beieinander.
Ja, ne?
Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ist ja genau das, was Lothar Matthäus auch gesagt hat, ne? Die Bayern sind den Rhythmus gewöhnt. Also die fühlen sich am wohlsten in den englischen Wochen, auch wenn Thomas Tuchel natürlich sagt, im Moment gibt es der Kader eigentlich nicht her und wir könnten uns mal freuen über eine Pause. Wenn du natürlich aber dann, statt gegen Union Berlin zu spielen, ja, was glaube ich in der Verfassung von Union am vergangenen Wochenende mit neuem Trainer
gekommen
und so, das hätte ein typisches Bayern-Heimspiel werden können. Stattdessen mussten alle bei Thomas Müller im Garten antanzen und Schnee schippen und lustige Reels drehen, wo sie sich Schneebälle zuwerfen. Dann sind die Bayern raus aus dem Rhythmus. Dann haben sie ja, wie die Kollegen von FUMS geschrieben haben, Saarbrückentag gehabt im Pokal. Und dann sind die plötzlich 10 Tage raus. Und dann kommt der Kader, dann sind vielleicht 1-2 außer Form. Also Masraoui und Davis waren ja völlig von der Rolle als Außenverteidiger. Choupo-Moting gibt den Zehner hinter Kane. Dann hast du an 3-4 Positionen nicht 100%. Und das macht natürlich was aus bei einer Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, die zwar auch 4 Pflichtspiele in Folge nicht gewinnen konnte.
Ja.
Aber die ja auch auf Europapokalniveau performen kann, wenn alles stimmt, zumal wenn sie zu Hause spielt. Und da geht es um die 1-2 Prozentpunkte. Die hatten die Bayern nicht.
Mhm.
Die hatten die Frankfurter sehr gut eingestellt, vor allen Dingen taktisch von Dino Topmöller mit 2. Und das darf man nicht, das kann man fast nicht oft genug betonen. Der hat sich überlegt, ich spiele gegen die Bayern mit 2 spielerischen Sechsern, nämlich Larsson und Götze. Götze hat Sechser gespielt und hat den Zehner Goretzka komplett aus dem Spiel genommen.
Ja.
Also das ist ja so ein taktischer Kniff, da kann man hinterher auch mal sagen, oh, da verneige ich mich davor.
Ja.
Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen unter der Woche. Nö, der Götze spielt gegen die Bayern Sechser, der holt sich die Bälle am Strafraum.
Ja,
aber es hat fantastisch geklappt. Und wenn du dann so ausgecoacht wirst und 3-4 Bayern-Spieler kommen nicht auf Normalform, dann kannst du auch ganz schnell sehr hoch werden.
Das ist ganz witzig, weil Niki hatte, also ich war in Berlin, Niki war zu Hause und schickte mir so SMS und sagte, ihr im aktuellen Sportstudio Goretzka, geht's dem gut? So Richtung Mental Health und so, geht's dem gut? Der wirkt so bedrückt. Ich sage, ja, naja, ist ja völlig klar. Also das ist ja auch, das ist ja so eine todesbeschissene Situation für dich als Spieler. Du sagst wahrscheinlich in der Regel so 6 Wochen vorher, sagst du im aktuellen Sportstudio zu, ich komme dann an dem Abend. So, dann steht das fest.
dann verlierst du halt einfach mal 1-5 gegen Frankfurt. Kriegst halt richtig auf den Sack. Mhm. Alle sind natürlich todesgenervt, Trainer angepisst, alle angepisst. Und weil du aber ein Ehrenmann bist wie Goretzka, sagst du natürlich deinen Besuch im Sportstudio nicht ab. Aber es ist halt eben auch völlig klar, du bist grundsätzlich eh schlecht gelaunt, weil du ja nicht gerne verlierst. Und B, sieht das natürlich auch nicht so richtig gut aus im Verein. Niemand steht da drauf, wenn so ein Spieler dann an dem Abend da in so einer lustigen Fernsehsendung sitzt. Also, dass er da mit mäßig guter Laune sitzt und ein bisschen gedämpft daherkommt, ist dann auch nicht weiter überraschend.
Wir wissen ja alle, was als nächstes passiert ist. Ja, Herr Goretzka, wie haben Sie denn Ihre Leistung gesehen in diesem Spiel? Ja, gut. Und dann sagte Katrin Müller-Hohenstein, ja, sind es aber auch der Einzige gewesen. Woraufhin er erstmal die komplette Kulisse beim Torwandschießen kaputt geschossen hat. Nein, aber ich stell mir das anders vor. So Abpfiff, 5-1 in Frankfurt verloren. Und Goretzka überlegt so, was mache ich denn jetzt mit dem angebrochenen Abend?
Ja.
Ruf den Kramer an, sagt Christoph. Du hast doch die Nummer von der Katrin Müller-Hohenstein. Ich muss heute ins aktuelle Sportstudio.
Könnt man doch mal hingehen.
Geht nicht anders. Ruft an und sagt, so pass auf, egal wer kommt. Sie sagt, Jens Weißflog. Egal, sagt er, schmeißt ihn raus. Ich komme heute Abend.
Jens
und dann
Weißflug.
Stand er noch.
Was mir übrigens gerade noch eingefallen ist, weil ihr gerade bei Hertha wart. Wie heißt der Kollege, der Influencer von der Hertha?
Achso, Nader El-Jindawi.
Der dann auch noch das entscheidende, was für den entscheidenden Elfer gemacht.
Also einen der wichtigen Elfmeter geschossen.
Genau,
in seinem ersten Profispiel mit 27.
Ja, ich warte darauf, weil jetzt die Hertha mit Influencern so erfolgreich ist, dass der BVB Kathi Hummels verpflichtet, dass sie einfach schon beim nächsten Spiel dabei ist. Toll.
Aber als schwimmenden Halbraumzehner.
Ja, genau so. Exakt. Richtig. Ja.
Also, wir werden wahrscheinlich jetzt Krisenmodus die ganze Zeit in der Siebener Straße haben.
Natürlich.
Torben Hoffmann und Uli Köhler werden wahrscheinlich campen vor der Siebener Straße für Sky Sport News HD vor Ort für Sie.
Natürlich, selbstverständlich.
Ja?
Thomas, bitte komm doch mal einmal
oder,
rein.
Oder Sie werden in Campen Siebener Straße.
Oder so. Ich habe hier in der Schublade. habe ich einen Travel-Revolver und ich gehe jetzt aus dem Büro raus und wenn ich wieder reinkomme, dann fehlt in der Kammer eine Patrone und die hat gefälligst irgendwo sich zu befinden. Den Rest kannst du in deiner Fantasie ausmalen und schieß nicht vorbei, du bist ja dünn.
Aber muss man sagen, weil du der Name Torben Hoffmann,
ja.
Das ist ja große Bundesliga-Verteidigungskunst.
Ja.
Der frühen Nullerjahre. So muss man nicht sagen, dass ein Torben Hoffmann den Bayern am Wochenende gut getan hätte,
absolut,
wenn man die Leistung der jeweiligen Innenverteidigung sich genauer anschaut. Und da habe ich ein fantastisches Zitat gefunden von jemandem, der ein Zeitgenosse von Torben Hoffmann in der Bundesliga war.
Ja.
Jan-Arge Fjørtoft.
Ja, super.
Hat
sehr gut
im Doppelpass gesagt zur Abwehrleistung der Bayern. Die Abwehrspieler kommen zu Bayern, um dort zu sterben.
Ja, fantastisch.
Das ist eins vor Cantona.
Ja.
Weißt du, das ist eins vor Cantona. Die Abwehrspieler kommen zu Bayern, um dort zu sterben. Die werden alle schlechter bei Bayern.
Ja.
Kim war ja klasse, bevor er zu Bayern gekommen ist.
Ja, Upamecano ja auch.
Ja,
ja. Ja, also das ist schon, ganz irre, interessant.
Ne? Ja. Also ohne Frage. Man hatte phasenweise, dachte ich, ist das Borussia Dortmund da hinten in der Verteidigung?
Ja, man fühlte sich teilweise schmerzhaft daran erinnert. Ja,
das ist so ein bisschen, weil wir jetzt eh schon so halb in einem Hertha-Podcast sind, das ist so ein bisschen wie früher Dieter Hoeneß, ja, und da haben wir es, gleiche Familie. Dieter Hoeneß konnte bei Hertha BSC Stürmer um Stürmer verpflichten.
Ja.
Ich sage nur Arthur Schnierek.
Jetzt gibt der Charmy.
Und
jetzt
sobald
gibt der
die Charmy an der Hans-Braun-Straße aus ihrer Luxuslimousine gestiegen sind, haben die nichts mehr getroffen, nicht mal mehr Bekannte.
Ja, so, das ist absolut zutreffend. Ja.
Und das schaffen die Bayern gerade mit Innenverteidigern.
Mhm.
Kim kam als das Monster.
Ja.
Mit, weiß ich noch, in der Süddeutschen war ein langer Artikel, ich weiß nicht mehr von wem, vielleicht auch wirklich von Christoph Knehr, wo es hieß, das ist der Spieler, der Joshua Kimmich endlich entlasten kann. Weil er auch mal von hinten raus und ihm den Rücken frei hält. Und Kimmich wird ein besserer Fußballer mit dem Monster im Rücken.
Mhm.
Ja, fast so Dr. Jekyll und Mr. Hyde-artige Geschichten.
Ja.
Der Joshua und das Monster.
So ein bisschen Master Blaster, Mad Max 3, irgendwie der Gewaltige und dann das Gehirn. So.
Ja, genau.
Ja. Kam dann nicht ganz so.
Ja. Nein.
Kam überhaupt nicht so. Also auch, also jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich sämtliche Schwächen der Bayern im Kader bei diesem Spiel aufgedeckt
und Ende einer Ära.
Gnadenlos aufgedeckt worden sind.
Ja, man versteht trotzdem, ich stehe immer noch so ein bisschen fassungslos davor, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, um 15.30 Uhr oder 15.25 Uhr war der FC Bayern noch das Maß aller Dinge.
Ja.
Und um 17.30 Uhr...
Na, dann holen wir uns doch mal Expertise rein. Post von Wagner.
Liebe FC Bayern-Spieler, die Niederlage gegen Frankfurt wird euch stärker machen, denn ihr habt erfahren, wie schwach ihr seid. Es fehlt euch der Wille zur Selbstüberwindung. Ihr dachtet, das Leben sei ein Spiel, das man mit Überheblichkeit gewinnen kann. So nebenbei. Frankfurt wusste, dass Kampf und Krieg zusammengehören und dass sie bis zum Letzten kämpfen. Die Bayern nahmen den Kampf nicht an. Ihr Geist nahm es nicht an. Ihre Knochen, ihr Fleisch. Die Bayern gingen unter wie ein Stein in einem See. Wehrlos wurden sie, es regnete. Klatschnass waren sie, immer sterblicher, immer hilfloser. Warum die Niederlage den Bayern hilft? Sie müssen gegen die Häme kämpfen, die Lacher weltweit. Sie müssen Krieger werden. Herzlichst! Oh, herzlichst? Hier fragst du es, der Wagner.
Das, ja, so das hat er aber in Festungshaft in die Schreibmaschine diktiert.
Ja, aber wirklich. Das hat er in die Steinmauern geritzt.
Wahnsinn.
Ja, toll. Ja, aber es ist natürlich klar, dass die jetzt greifen natürlich wieder die Mechanismen der Liga. Die Mannschaft, die als nächstes ran muss, geht die Bayern. Die kriegt es natürlich richtig auf die Jacke. Ich weiß nicht, wer der nächste Gegner ist. Champions League schon, ist noch Champions League.
Der nächste Gegner ist der VfB Stuttgart.
VfB Stuttgart, Topspiel.
Ja, das kann natürlich sogar, also das ist einer der wenigen Vereine in dieser Saison, wo ich denke, das kann für die Bayern sogar nach hinten losgehen. Also wenn sie wütend sind und dann irgendwie sagen, so jetzt gehen wir es hin richtig, sind sie plötzlich hinten schnell anfällig und, also sie müssen ja jetzt in die Offensive gehen, die können ja auch, also klar, die Bayern werden ja auch nie abwarten und sagen, oh, was müssen wir jetzt tun? Aber es kann natürlich in dem Falle sogar sein, dass sie dann sogar echt nochmal in so eine Falle tappen.
Ich glaube, bei Spiegel Online ist gelesen zu haben, entweder Peter Arends oder der Kollege Ron Ulrich, man muss den Spielansetzern von der DFL total dankbar sein, ohne dass sie das wissen konnten, aber dass nach diesem Spieltag sozusagen am nächsten Spieltag also sozusagen die Kreuzung, also Leverkusen trifft auf Frankfurt,
ja,
und Stuttgart trifft auf die Bayern.
Ja, ja.
Da kann sich ja jetzt langsam zum Hinrundenausklang, wir haben ja dann noch eine englische Woche, aber da kann sich ja schon ganz viel entscheiden und manifestieren, auch wenn der Weihnachtsmann
kein Osterhas ist.
Genau, aber ist natürlich herrlich, also nach diesen Spielen, die Frankfurter, die wirklich, ich sage es nicht so gerne, aber die waren nach dem Saarbrücken-Spiel tot.
Ja.
Also die hatten auch, da gab es irgendwelche, das hatte Ron Ulrich geschrieben, irgendwelche Laktatwerte, die waren so im Minus, dass die teilweise nicht wussten, ob der Larsson spielen kann. Oh Gott. So, die waren tot, die waren körperlich tot, die waren mental, haben ihnen gesagt, wie sollen wir wieder ein Spiel gewinnen, dann schlagen sie die Bayern 5-1 und dann ist natürlich wieder alles möglich mit dem Rückenwind und die Stuttgarter haben ja gegen Leverkusen so kurz vor dem Bayern-Spiel bewiesen, dass sie keine Eintagsfliege und nicht mehr mal eine Überraschung sind, sondern dass sie total verdient da oben stehen. Man hat bisher immer noch gesagt, ja, aber können sie es auch an einer regnerischen Dezembernacht gegen Leverkusen?
Mhm.
Und die Antwort ist ja. Und sie können es. Die Bayern beschwören die Expected Goals, ja, was ja fast so traurig ist wie bei der Nationalmannschaft. Also die Expected Goals ist eins vor Graugänse.
Ja.
XG steht teilweise auch für Graugänse bei Nationalmannschaft. Die XG dann zu beschwören, ja, aber wir waren doch von den Expected Goals so fantastisch. Ja, aber wo die Expected Goals wirklich eine Aussage haben, in diesem Fall, finde ich, ist, dass Stuttgart zur Halbzeit 3,35x-Goals hatte gegen Leverkusen, gegen die im Moment wahrscheinlich aufregendste Mannschaft Europas. 18:8 Torschüsse. In einer ersten Halbzeit gegen Leverkusen, dann bist du ja, dann stehst du zurecht auf deinem dritten Tabellenplatz.
Ich habe dummerweise natürlich die Zahl schon wieder vergessen, aber Lena hat es heute Morgen im Daily gesagt. Seit 2009 hat Bayer Leverkusen, ich glaube 2009, hat Bayer Leverkusen in einer Halbzeit nicht mehr so viele Schüsse aufs Tor bekommen.
Okay.
Ja, und Radetzky hat ja wirklich... Oh. Radetzky hat ja fast so eine kobelartige Performance gehabt. Also der beste Kobel, den man sich vorstellen kann, war diesmal Radetzky. Das war großartig, auch gegen Guirassy, der die Dinger ja sonst im Schlaf verwandelt. Ja. Aber wie die Stuttgarter das gespielt haben, zu jeder Zeit wissend, wie die anderen im Raum stehen, die richtigen Entscheidungen treffen. Der Junge aus Castrop-Rauxel, Chris Führig, hat tödliche Pässe in die Schnittstellen gespielt. Das war wirklich fantastisch, das war ganz großer Fußball. Und dann ist aber das Tolle an dieser Saison und an Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso, dass die in die Pause gehen und zurückkommen. Und dann haben sie das Wunderkind Florian Wirtz auf dem Platz. Naja, der macht einmal fast den Maradona, dann schießt er den Ausgleich und dann geht's los. Dann spielt plötzlich Stuttgart in der Defensive fantastisch gegen den Ball. Leverkusen zieht die Offensive auf. Es ist wirklich das war eine Mischung aus Rasenschach und Ballett. Es war ganz tolle zweite Halbzeit und dann blieb es bei diesem 1:1. Aber beide haben versucht, umeinander rumgetanzt. Also es war wirklich schön anzusehen. Aber dass das dann eben auch geht, dass die Stuttgarter so umschalten können und dass die Leverkusen aber auch immer wieder eine Antwort finden. Und das musst du natürlich klar an den beiden besten Coaches dieser Hinrunde festmachen, nämlich an Sebastian Hoeneß und Xabi Alonso. Dass die dominieren im Moment mit ihrer Art des Fußballs die Liga und das tun sie zu Recht.
Wir können ja jetzt mal uns auf Spurensuche machen, warum zum Beispiel Eintracht Frankfurt so platt ist,
ja?
Warum der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen, warum die so fit sind. Möglicherweise, wer weiß es schon, vielleicht liegt es ja an dem hier.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Um nochmal auf den Anfang dieses Podcasts zu kommen und der unchristlichen Zeit und dem Ding, das ich so morgens immer brauche, um auf Touren,
immer müde.
Genau, auf Touren zu kommen, könnte es an der Wintermüdigkeit liegen?
Es könnte natürlich an der Wintermüdigkeit liegen oder bei dir natürlich an der grundsätzlichen Erschlaffung sämtlicher Lebensgeister.
Ja.
Da kriegt man auch nicht mehr hoch. Du bist ja der Joe Biden vom Fußball MML. Aber ich zum Beispiel, viele sagen, mein Gott, was der alles macht. Da ist er und hier ist er und da ist er. Und dann sieht der einfach total geil aus und ist geistig ja sowas von unfassbar fit. Viele fragen sich, was ist sein Geheimnis? Heute wird es verraten. Es ist AG1. Da fühle ich mich nicht nur im Herbst, nein, auch im Winter voller Energie, denn es gibt Nährstoffe darin, die den Energiestoffwechsel unterstützen. AG1 unterstützt auch mein Immunsystem und das wissen wir ja jetzt gerade. Mein Gott, was ist das hier? Links und rechts, alle liegen flach, alle sind kraftlos und platt und ich habe ein Immunsystem, das von AG1 unterstützt wird und das hilft mir, mich gut zu konzentrieren. Also es gibt sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile der einzelnen Nährstoffe, die findet man dann im Link in den Shownotes. Aber jetzt kommen wir mal zur Zubereitung dieses kleinen energetischen Boosters.
Funktioniert für jeden Tag. Nicht ganz einfach.
Es ist nur wirklich denkbar einfach. Also ich kann nicht kochen, aber das kann ich. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, patsch, fertig. Vielleicht noch ein Spritzer Zitrone rein, vielleicht noch so ein Eiswürfel. Dann hat man schon so einen kleinen Drink morgens und dann haut man sich das rein. Das dauert nicht mal 60 Sekunden und dann hat man eine wunderbare Morgenroutine. Da geht es einem besser. Da hat man sich sehr vieles zugeführt, was wichtig und gut und richtig ist.
Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und auf drinkag1.com/mml erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung unter drinkag1.com/mml. Wir nehmen jetzt Kurs Südwesten auf und begeben uns nach Freiburg.
Ja.
Denn dort gibt es nicht nur einen fantastischen Fußballverein, den SC Freiburg, sondern auch eine fantastische Idee in Sachen Nachhaltigkeit.
Das kann man wohl sagen, ne? Denn der neue Hauptsponsor des SC Freiburg, das ist der Begründer einer fantastischen Idee und zwar Jobrad. Und das Ziel von Jobrad ist es, mit Dienstrad-Leasing immer mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Und das natürlich in ganz Deutschland. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern das ist, und jetzt wird es ja für viele Deutsche interessant, auch kostengünstig.
Ja.
Denn das Ganze ist halt eben ein Leasing. Man fragt sich ja, warum soll ich denn, also ist ja schön, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit komme oder durch Freiburg fahre oder durch ganz Deutschland habe Möglichkeit, aber warum soll ich das eigentlich so bezahlen? Das kann ich doch auch leasen, das Ganze. Und zwar dann kann ich mir auch ein Rad aussuchen, was so richtig geil aussieht, was richtig Spaß macht.
Jobrad.org, das ist im Grunde genommen der Beitrag, dass sich Mobilität verändern muss, damit eine lebenswerte Zukunft für alle möglich ist. Übrigens Fahrräder und E-Bike. Alles das gibt's da.
Hat E-Bikes auch noch?
Jobrad.org.
Warum sagst du das denn jetzt erst?
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Ich möchte einmal sagen, Micky, Was haben wir den Mike verlacht in Stuttgart auf der Bühne?
Ja.
Als er seine AI rausgeholt hat.
Ja, ist richtig.
Und gesagt hat, das ist der Kader, den Nagelsmann zu Euro mitnehmen muss.
Ist richtig, ja? Mit. Ja.
Ja, und da war doch auch Waldemar Anton. Also
ja.
Fragt Mike jetzt, Mike muss einfach nicken oder ja, ja sagen.
Ja.
Ja. Ja, ist fast noch besser beim Podcast. Da war Waldemar Anton dabei und dann haben wir gelacht.
Na, wir haben aber, entschuldige bitte, wir haben gelacht, weil Mike sagte, ja, das ist unsere Aufstellung fürs nächste Länderspiel. Und er sagte, das ist unsere Aufstellung und nannte zunächst einmal 8 Verteidiger. Ja. Woraufhin wir gesagt haben, was ist denn die Formation? 8-2 gegen Österreich,
ja,
oder so.
Ehrlicherweise.
So war es ja.
Also,
so wird ein Schuh draus.
Es war natürlich ein Versprecher, weil es war der Kader, aber ehrlicherweise.
Ja, er hat
nach
sich
den Spielen,
Leute, lasst ihn uns verspotten.
Nach den Spielen wissen wir natürlich, dass eine Achterkette ganz gut gewesen wäre.
Das wiederum auch.
Der Deutschland, die Rückkehr des Deutschland-Achters. Ey, vom Rudern lernen heißt Siegen lernen. Und jetzt sage ich euch was, wo ich wurde, ich wollte Mike rehabilitieren in diesem Podcast.
Danke.
Weil es heute, es ist nämlich
da
der.
Da bin ich dagegen.
Es ist nämlich der. Heute ist ja der Positivity-Podcast so. Bei MML.
Ja.
So, und ich wollte einfach mal sagen, ich glaube, es stand in der Süddeutschen letzte Woche, vor dem Spitzenspiel sogar, es kann ja durchaus passieren, dass Nagelsmann am Ende 4 Stuttgarter mitnimmt zur Europameisterschaft.
Ja.
Letzte Woche hat Dennis Undav, für einige völlig überraschend, für mich völlig zu Recht, gesagt, er würde gerne für Deutschland spielen. Ich entscheide mich
Einigkeit
für
und Recht und Freiheit.
Das hat er gesagt.
Und
hat dabei schelmisch gegrinst, hat gesagt, so, jetzt wisst ihr es und geil und ich hab Bock.
Ja.
Dann nimmst du Undav mit. So, und dann ist es ja gar nicht mehr so abstrus, bei einer Spitzenmannschaft, ja, die eventuell ja auch im Frühjahr noch weit oben steht, mal zu gucken, was macht eigentlich Waldemar Anton da?
Mhm.
Was macht ein Angelo Stiller? Und jetzt kommt's. Und da bin ich als Hertha-Fan wirklich hinten übergefallen. Ihr müsst euch auch mal für die linke Seite Maximilian Mittelstädt angucken. Und dann schrieb, ich glaube, es war Christoph Knehr, schrieb, das einzige Problem von Maximilian Mittelstädt in den letzten Jahren war, dass er zu lange bei Hertha BSC geblieben ist. Und das stimmt, weil der macht gerade Borna Sosa vergessen. Der hat bessere Zweikampfwerte. Der ist mittlerweile, steuert er auch bei dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt, hat er ja auch ein Tor vorbereitet von Undav. Mittlerweile bereitet er auch Tore vor, obwohl er eigentlich der defensiv stärkere Linksverteidiger ist. Und plötzlich stehen Stuttgarter Namen im vermeintlichen Notizblock von Julian Nagelsmann. Und das hättest du vor 8 Wochen ja auch nicht gedacht.
Erstaunlich, am Ende hast du mehr Leute aus Baden-Württemberg im Kader als auf der Trainerbank. Das ist ja eigentlich irgendwie die eigentliche Sensation, die sich daraus ergeben könnte. Ne?
Das ist nicht mehr mein Fanclub-Nationalmannschaft.
So, ja, und Chris Führig natürlich nicht zu vergessen, völlig klar. Naja, also da drängen sich welche auf. Am Ende haben wir einen Bayern- und einen Stuttgart-Block. Das wäre ja wohl ein Ding, ne?
Das wäre ein Ding.
Oder?
Ja. Und was mit den anderen? Die ignorieren wir alle.
Ja, komm. Ne?
Ja.
Ja, da werden sie noch einige Dortmunder richtig aufdrängen. Da bin ich mir ganz sicher.
Man muss mal übrigens auch Sebastian Hoeneß nennen in dieser Ode an den VfB Stuttgart, finde ich. Also,
allerdings.
Das Interessante war, dass ich mir nach der letzten Saison die Trainerwerte angeguckt hatte und da stach Sebastian Hoeneß schon raus und dann sagte man, ja, aber das kann man ja nicht heranziehen als Datensatz, weil das waren ja nur 6 Spiele oder weiß nicht mehr genau, wie viel er da für den VfB Stuttgart gemacht hat. Aber du konntest zumindest schon eine Tendenz erkennen, dass er offensichtlich in der Lage ist, Mannschaften besser zu machen und aus Kadern maximal viel mehr rauszuholen,
absolut,
als das möglicherweise andere Trainer können. Und das zieht sich natürlich hart durch diese Saison.
Ja.
Und insofern, also man kann nicht positiv über den VfB Stuttgart reden, ohne nicht zumindest einmal Sebastian Hoeneß zu nennen.
Ja.
Wie geil wäre das, wenn einer von uns dreien den vor der Werbung zum Trainer der Hinrunde erklärt hätte? Überleg mal, dann hätten wir ihn ja schon gelobt.
Ah.
Wär das nicht geil, Mike? In diesem Podcast?
Verrückt eigentlich.
So, und jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei mit guter Laune.
Ja, richtig.
Und mit hier, ja. Und jetzt ist, pass auf, jetzt ist die Schonfrist vorüber.
So, toll, Mike. Hast es wieder geschafft.
So, hast du geschafft.
Hast wieder hingekriegt. Hättest du dann AG1 genommen, hättest du dich konzentriert, aber nein.
Ich habe hier so einen Studentenweihnachtsmann totgeschlagen, habe ihm den Mantel abgenommen und daraus einen roten Teppich für dich geklöppelt.
Ja.
Du bist halb drüber gegangen, jetzt ist vorbei.
Ja, okay.
Ja, so.
Ja,
so ja du bist
Stelle.
Wie Olaf Scholz in diesem einen Video. Der rollt dir den roten Teppich aus und
also
du spazierst daran vorbei und marschierst plötzlich völlig sinnlos über diese Kordel.
Ich finde, man muss auch mal über die Innenverteidigung des FC Bayern sprechen nach diesem Spiel. Und da habe ich ein sehr gutes Zitat gefunden von Jan-Arge Fjortoff beim Doppelpass. Die Abwehrspieler kommen zu Bayern, um dort zu sterben.
Oh, jetzt ist er aber auch. Dann ist er aber auch.
What a petty fuck.
Ja? Dann ist er aber auch beleidigt, ne?
Also, aber das ist auch nur, um in den Rollen zu bleiben. Ich mag das heute sehr. Ja. Aber ohne Witz,
ist das so ein echtes Ich mag das oder eher so ein Markus Lanz Ich mag nee, das? Weil wenn nein, Markus Lanz etwas find, richtig hasst, wenn er zum Beispiel sagt, wenn Markus Lanz sagt so, ja, Richard, diese Klimaaktivisten, so wie Carla Hinrichs oder die andere hier, die von Remsmalde, ich mag das. Und dann weiß man, der hasst die wie die Pest.
Jetzt hasst du mich aber. Ja. Weil ich wollte nichts mehr zum Tippitalk gestern sagen.
Ja. Davy Selke, aber ich mag dich.
Ich mach das seit 7 Jahren mit dir.
Ja.
Und du, ich weiß, mittlerweile, es werden ja Excel-Tabellen geführt, wie viele Menschen du nachgemacht hast in diesem Podcast.
Richtig, ja.
Und es hat jemand von einem Freund hat in Dortmund, im Deutschen Fußballmuseum, eine Strichliste geführt, wie viel du auf der Bühne nachgemacht hast.
Ich war geschockt.
Er ist bei 18, glaube ich, einfach umgefallen.
Ja.
So, hat gesagt, komm, lass, ist auch gut.
Ja. Du hast und dann 18 denkt, Leute, waren wirklich relativ viele. Ja.
Minions, wie man im Ruhrgebiet sagt. Und Minions, und jetzt ist Folgendes. Und dann denkst du, naja, man hat das so oft gehört, ist das eigentlich so gut? Also ist das so gut, was Micky da macht? Weil wir ja schon auch immer drüber lachen. Ich mag es sehr, ein echtes Ich mag es sehr. Und dann kommt beim Tippitalk Florian Schröder auf die Bühne und macht eine Lanz-Sendung mit Lauterbach, Habeck, natürlich Lanz und den anderen habe ich jetzt auch einfach vergessen. Ja. Und dann weißt du, wie gut Micky das macht.
Du bist eine miese kleine Ratte, Lukas, aber ich nehme es dankend an. Aber ich habe, pass auf, hier nochmal, also fast weltexklusiv. Weil alle sagen immer, man kann Olaf Scholz nicht parodieren. Da möchte ich euch aber sagen, das geht aber sehr wohl. Ich präsentiere euch jetzt und ich bitte, dass ihr mir eine anständige Rampe dafür baut. Ja? Ich präsentiere jetzt weltexklusiv meine, hören Sie jetzt. Die Olaf-Scholz-Parodie bei Fußball MML von Micky Beisenherz. Gas.
Ja, ich kann da noch nicht. Also, ich bin noch am Anfang. Es gibt ja, ich kann nur dieses eine Wort.
Ein Wort?
Das war die sensationelle Olaf-Scholz-Parodie
von Micky Beisenherz. Er hat Herz.
Ja, er sagt ja wirklich häufig Gas.
Ich möchte jetzt Spaß beiseite. Mike hat natürlich recht und man kann ihn auch zweimal würdigen, weil wir saßen doch noch im Schlips, Micky, nebeneinander.
Ja.
Und haben dann so, ich weiß gar nicht, 70., 80. Minute, haben wir gesagt, Mensch, die haben gar nicht so, weißt du, man denkt ja, letztes Jahr noch Abstiegskampf.
Ja.
Aber dann kommt halt Silas von der Bank und läuft der gesamten Verteidigung von Borussia Dortmund
Wahnsinn.
Weg. Und der kommt noch, der spielt gar nicht von Anfang an. Und der Chris Führich, den habe ich übrigens jetzt vergessen bei der Nationalmannschaft, eingeladen.
Ja, deswegen habe ich ihn hat Micky ihn genannt.
Hab ich ihn ja genannt. Ja, siehst du, und so läuft das hier.
Ja.
Die Spieler waren ja schon da.
Mhm.
Und das ist natürlich das Werk von Hoeneß, zu sehen, wer auf welcher Position. Und diese Position kann übrigens auch die Bank sein. Das lernt man beim Basketball in der NBA. Es kann auch sehr, sehr wichtig sein, wer sich auf die Bank setzt und später kommt. Deswegen gibt's ja in der NBA einen Six-Player-Award für den besten Mann von der Bank.
Ja.
So. Und dann kommt dort halt im Zweifel Silas und rollt nochmal die komplette Hintermannschaft von Borussia Dortmund auf.
Das ist schon geil.
Und das finde ich so toll, weil die allermeisten Spieler waren letzte Saison schon da und die ganzen Trainer vorher wussten nichts mit diesem Kader anzufangen. Wenn man aber auf Papier geguckt hat, hat man gedacht, Mensch, da ist doch so viel Talent und erinnert ihr euch nicht, vor 3 Jahren haben die doch schon mal Borussia Dortmund hergespielt. Da waren doch so viele tolle Spieler in diesem Kader. Was ist los?
Mhm.
Und dann legst du den Schalter um und das hat er geschafft mit einem klaren Fußball, mit einer ganz geilen modernen Fußballidee, diesen Kader, also aus dem Kader rauszukitzeln, was schon immer da war. Es lag nur brach.
Naja, ist schon toll, wenn man da die Handschrift eines Trainers erkennen kann, wenn man, ich meine, das hatten wir ja in gewisser Hinsicht ja beim FC Bayern damals auch, Niko Kovac, der sagte irgendwie, mit dem Kader kannst du nicht schneller als 100 fahren, dann kam Hansi Flick, die Älteren werden sich erinnern, und fuhr plötzlich 200 mit demselben Kader, das geht schon alles, aber es ist, also wir hatten ja vor Jahren immer dieses sagenhaft öde Trainerkarussell, wo am Ende immer dieselben dann wieder aufgesprungen sind, von Doll über Gisdol und wer da nicht alles war.
Und jetzt hast du halt einfach neue, frische Kräfte. Dino Topmöller, da muss man jetzt nochmal, muss man sich natürlich ein bisschen länger anschauen. Aber Sebastian Hoeneß, da kann man jetzt schon, glaube ich, eindeutig sagen, das ist ein guter Trainer, der hat eine eigene Handschrift. Also da entsteht dann ja auch immer was. Da gibt es wieder neue Impulse, da gibt es neue Leute, die sich durchsetzen mit einem klaren Plan. Das ist erstmal sehr beruhigend und angenehm.
Wusstet ihr, boah, da muss ich ganz kurz googeln, weil ich den Namen nicht falsch sagen will, aber Brighton Hove Albion hat ja den italienischen Trainer, glaube ich, wie heißt der? Also da oute ich mich, dass ich jetzt nicht direkt weiß. De Zerbi? So.
Ja, genau der.
So,
ja.
Und Undav sagt ja, er fühlt sich deshalb auch in Stuttgart sowohl unter Hoeneß, weil er sich nicht umstellen musste von dem Fußball, der in Brighton gespielt wurde.
Ja.
Und das ist natürlich ein Riesenlob, wenn man die Premier League verfolgt. Die Spieler, die Brighton hervorgebracht hat in den letzten Jahren, die dann für sehr viel Geld zu Chelsea, nach Manchester etc. gewechselt sind.
Genau, wo es ja dann so richtig wahrscheinlich dolle läuft.
Im Schatten von Haaland und Guardiola
und
Arteta und Arsenal den aufregendsten im Fußball.
Ja.
Übrigens auch Pascal Gross schon wieder, 2 Scorerpunkte gehabt am Wochenende. Also eine total aufregende, interessante Mannschaft. Und was ich nicht wusste, aber gelesen habe, Sebastian Hoeneß hatte vor einigen Monaten dort hospitiert.
Ah.
Um sich, kann mir jetzt mal jemand kurz sagen, wie dieser Trainer heißt? Es ist ja unangenehm.
Roberto De Zerbi.
Ja, sag ich doch, De Zerbi, da bin ich doch super. Also, pass auf, der hat bei Roberto De Zerbi, dessen Namen ich noch nie vergessen habe, bei Roberto De Zerbi hospitiert.
Roberto De Zerbi.
Um sich den De Zerbi-Fußball, den er geil fand, anzueignen und zu sagen, was ziehe ich da raus? Und das ist doch das Tolle, weil Micky gerade sagt ja immer das alte Trainerkarussell und so. Natürlich hast du dann auch immer die alten Strukturen. Die brechen natürlich aber dann auf, wenn Hoeneß sagt, ich hospitiere bei Brighton und gucke mir De Zerbi an und richte meinen Fußball ein bisschen an dem von Brighton an oder aus. Und gleichzeitig hast du mit Xabi Alonso einen Widersacher, der auch seinen ganz eigenen Ansatz mitbringt. Plötzlich hast du ja fast so wieder was, wie als der jüngere Guardiola und der junge Klopp in der Bundesliga gewirkt haben. Also ich will es nicht größer machen, als es ist, aber du hast plötzlich Ideen und du hast einen internationalen Ansatz und du siehst es an so einem Spiel. Es ist nur 1-1 Ausgang, aber es war absolut aufregend. Und das ist zur Hälfte der Anteil von Sebastian Hoeneß und zur anderen von Xabi Alonso. Und das aber so auf Augenhöhe auszutarieren, das finde ich beeindruckend.
Ja, es ist auch der richtige Zeitpunkt, ne, das in der Bundesliga mitzubekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber die Premier League hat ja einen neuen TV-Vertrag unterschrieben.
Oh mein Gott, oh Gott.
Nochmal eine Milliarde mehr.
Wirklich?
7 Milliarden über 3 Jahre, ne? Oder so, oder über 4.
So, und
Sie wollen sich jetzt, sie haben gesagt, ihr Ziel ist, sie wollen sich endlich mit der Saudi Pro League messen können.
Also schon hart, ey. Und Bundesliga, sagst du, das ist etatmäßig, geht richtig durch die Decke. Ne?
Voll. Deswegen ist ja die Bundesliga auch auf die Idee gekommen, heute nochmal die Frage mit den Investoren vielleicht auf die Tagesordnung zu setzen.
Aber Schuldenbremse bleibt, sagst du, bleibt kein...
Ja, es ist ehrlicherweise, es ist so ein bisschen hilflos auch, ne? Finde ich jedenfalls.
Ja, ich bin da ja immer noch unentschlossen. Ne? Die Frage bleibt ja immer wieder, was wollen wir? Ne? Wo soll da die Reise hingehen? Also mit wem will man sich messen? Wie viel Einfluss lässt man zu? Welche Pläne haben die da, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit angeht? Schwer.
Wie ist
also
denn
ich
das,
bin, Mike, bin da so uneindeutig.
Habt ihr euch damit im Daily nochmal näher beschäftigt? Weiß man in ungefähr gerade so die Stimmungslage? Also könntest du sozusagen jetzt ein Tortendiagramm an die Wand werfen und uns sagen, wer ist so dafür? Weil ich habe dann gelesen, Union ist irgendwie dafür, andere sind komplett dagegen. Das wechselt aber, habe ich auch das Gefühl, das wechselt ständig. Die wissen selber nicht so genau.
Naja, Union ist eher umgekehrt. Also die waren vor 14 Tagen noch dafür.
Ach so, war es, genau.
Ja, genau. Okay. Und haben sich aber gestern und vorgestern in einer Stellungnahme extrem dagegen ausgesprochen, weil sie gesagt haben, es ist der falsche Zeitpunkt. Es ist so ein bisschen wie beim ersten Mal, ne? Also erstens müssen alle Mitglieder der DFL zustimmen.
Ja.
Also insofern ist das natürlich schon mal ein schlechtes Zeichen,
das ist schon mal nicht
dass
so gut.
Union sagt, da sind wir nicht dabei.
Ja.
Das heißt, man könnte durchaus davon ausgehen, dass das Ding vielleicht sogar heute auch vom Tisch genommen wird. Und es ist ähnlich, also ich finde es kommunikativ ähnlich schlecht vorgeschlagen worden wie beim letzten Mal, weil es halt eben, es wird halt nicht erklärt, warum man das jetzt wirklich will. Also um es nochmal zu sagen, ich habe es so verglichen mit Gerhard Schröder damals.
Ja, ich freue mich, danke für die Gelegenheit, den auch nochmal zu machen. So,
sehr gerne. Wenn der hergegangen wäre und gesagt hätte, wir machen jetzt die größte Sozialkürzungsreform in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, bin ich mir relativ sicher, dass mit seiner Agenda 2010 er gescheitert wäre.
Das ist richtig.
So, also hat er dem Ganzen einen zukunftsorientierten Blickwinkel gegeben.
Besser ist das, ne? Weil so, Zukunft ist für alle gut.
Und die DFL nennt das halt einfach nur Investorenmodell.
Ja, super.
Das kommt halt ehrlicherweise nicht so richtig gut.
Wie wär's aber mit blühende Landschaft?
Ich, ich hab auf LinkedIn
oh Gott, ey. Da bist du, ne? Da ist, was schreibst du denn da so? Irgendwie liebender Vater von zwei, aber auch Powermann. Sowas halt, ne? Was schreibt man da so, ne? Powermann mit Herz.
Ja.
Nee, ist richtig. So.
Und zwar von Matthias Müller gelesen, der hat geschrieben, die DFL hat aus meiner Sicht sich bisher nicht entscheiden können, was man sein will. Das Produkt für die Traditionalisten oder konkurrenzfähig auf kommerzieller Ebene.
Klingt ja so ein bisschen wie die Zustandsbeschreibung vom FC Bayern, um genau zu sein.
Und jetzt ohne mal jetzt Produkt und so weiter, streiten wir uns jetzt mal nicht, ob das ein Produkt ist und so weiter. Aber im Kern ist es total richtig.
Ja.
Also das ist genau der Satz,
natürlich,
auf
das
den
ist,
alles
das ist,
zusammenläuft.
Exakt,
das, was willst du sein?
Aber das ist, wie gesagt, aber das ist auch das Dilemma des FC Bayern. Sie sagen ja auch, was wollen wir sein? Sind wir immer noch immer diese gemütliche Eckbank oder sind wir halt einfach ein globaler
Gorilla.
Player? So,
Globaler Gorilla. Muss man nicht einmal sagen, dass es selber auch schwierig ist als Fan? Weil zum Beispiel, ich freue mich wahnsinnig über den vergangenen Bundesligaspieltag.
Absolut.
Du hast Leverkusen, Stuttgart, Frankfurt, Bayern, die sorgen dann an diesem Spieltag für Spektakel. Geil. Das ist natürlich toll für den inneren Romantiker. Und gleichzeitig hast du im DFB-Pokal ein Viertelfinale, was auch den inneren Romantiker in uns zucken lässt. Ja. Weil du natürlich ein Pokal-Viertelfinale hast, das nach einem Bundesligaspieltag der 80er und 90er Jahre klingt. Das sind die Wappen der Stecktabelle, mit der ich groß geworden bin.
Exakt.
Saarbrücken spielt, empfängt Gladbach, Düsseldorf gegen St. Pauli, Hertha gegen Kaiserslautern, Leverkusen gegen Stuttgart. Das ist fantastisch.
Und hat eigentlich nur MSV Duisburg gefehlt.
Und trotzdem, um es ketzerisch zu sagen, kannst du natürlich, also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, das ist dein Markenkern, aber natürlich spielt die Angst mit, aber wir bleiben ja nicht allein damit konkurrenzfähig, wenn man sieht, was international passiert. Das heißt, das ist ja ein, das ist ja ein Balanceakt. Also ich finde das total schön, dass im Pokal gerade sozusagen die Romantiker ihre Erfüllung finden und gleichzeitig hast du aber ein Bundesliga-Produkt, was sich immer weiter entfernt, weil es natürlich nicht dauerhaft diese Spieltage gibt, sondern du hast dann eben RB Leipzig gegen Hoffenheim. Und bei Hoffenheim waren irgendwie zuletzt 16.000 Zuschauer. Das ist ja auch
das
nicht das, was die DFL will.
Absolut frustrierend.
Habe ich keine Lösung. Mike weiß da meist mehr, weil er sich mit dem Themen intensiver beschäftigt. Also was machst du? Sagst du, die Bundesliga, geil, wir haben diese alten Namen noch? Wir haben ja diese Traditionsvereine. Man merkt, was es auslöst in den Fans. Oder sagst du, komm, ich verabschiede mich davon und guck, dass ich möglichst absurd in die Zukunft gehe.
Ja.
Wir werden mal gucken, wie das Ganze ausgeht, ob wir noch länger darüber reden müssen, ob Investoren ja, nein, ob die Fankurven wieder voll sind von Protestplakaten und Ähnlichem.
Haben die Hertha-Fans nicht in Kaiserslautern einen Tannenbaum angezündet? Einfach um wirklich zu zeigen, der Baum brennt?
Oh wow.
Ja.
Oh, also, das war wirklich,
und ich glaube, er war mit Geld geschmückt.
Donnerwetter, da muss man aufpassen, dass da nicht nur Jens Lehmann mit der Kettensäge irgendwo vorbeikommt, ne? Wenn das da irgendwie, also derartige Symbolik gefragt ist. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt.
Ja.
Omelett? Im Barberhaus ist das Omelett. Da hat Henrik bereits die Zwiebeln reingeschnitten. Der Feta ist bereits reingewürfelt. Also es wird knapp.
Wenn ihr jetzt an dieser Stelle denkt, meine Damen und Herren, liebe Kinder, nicht schon wieder, der Beisenherz kommt schon wieder, muss raus aus der Sendung und so weiter. Er ist in Dortmund von diversen Fans angesprochen worden, dass das Ritual des Omelets,
Der Kultabgang.
Der
Omelett im Barberhaus.
Muss bleiben.
Ja,
der Kultabgang muss bleiben.
Richtig. Ich tue das doch nur für euch. Ich würde gerne hier noch länger sitzen in der populärsten Wärmestube Deutschlands. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss los. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr reicht das jetzt.
So. Dann wünschen wir euch verbleibend. Es verbleiben die beiden, die noch die Krippe von aus Playmobil haben, nämlich Lukas und ich.
Jammer wieder los, oder?
So, dann verbleiben wir auf jeden Fall an dieser Stelle noch, Lukas, um uns gegenseitig eine schöne Woche zu wünschen, aber vor allen Dingen auch euch natürlich.
Und einen geilen nächsten Bundesligaspieltag, weil es ist ja dann schon wieder Doppeltop-Spiel.
Ja.
Also wirklich, macht ja auch Spaß, man hat ja jetzt auch Lust auf die Bundesliga. Ja, und ansonsten schöne Woche. Ich spiele heute Abend mal wieder Fußball gegen die Grünen. Das wird schön. Und ja. Mittwoch hat die vierte Folge der Hertha-Doku Premiere im Alhambra im Wedding. Da werde ich mal vorbeischauen. Machst du noch irgendwas mit deinem Verein am Millerntor? Gibt es eine Weihnachtsfeier?
Ich mache noch ein Spiel am Millerntor. Das ist ja wie Weihnachtsfeier.
Ja.
Und zwar gegen Wien Wiesbaden.
Mm.
Und dann ist ja auch schon so langsam Weihnachten, ne?
Ist so. Ich freue mich drauf. Nächstes Wochen, genau. Hertha noch gegen Osnabrück. Zweitliga, Abschluss, Hinrunde. Ah, ist doch alles wunderbar.
Wir können übrigens nochmal sagen, dass wir ein paar Geschenke für euch haben. Mhm. Und zwar am 24.12. legen wir euch einen Podcast in diesen Stream rein. Das ist nämlich dann der Auftritt aus Hamburg. Und fürs neue Jahr schenken wir euch Dortmund, damit ihr schon mal Bescheid wisst und euch fragt, Mensch, diese tollen Auftritte, kommen die denn auch noch als Podcast? Ja, Hamburg an Heiligabend und Dortmund am Neujahrstag.
Dazu noch eine Sache, wenn Hamburg durch die Zensur kommt. Also es ist noch ohne Gewehr, es ist unter Vorbehalt, wenn Hamburg es durch die Zensur schafft. Und dann lege ich euch wirklich ans Herz die aktuelle Folge, also heute noch die aktuelle Folge, es kommt ja Mittwoch eine neue, aber die aktuelle Folge von Was geht denn abseits? Johnny und Julian haben Steven Gätchen zu Gast gehabt. Was Gätchen abseits? Eine Stunde, wirklich ganz, ganz tolles Gespräch über den Zustand des Fußballs, auch nochmal einen kleinen Rückblick auf die EM-Auslosung, dann wie geht es uns eigentlich mit der Vorfreude zur Europameisterschaft, wie geht es uns als Fußballfans, sehr, sehr tolle Folge geworden, lege ich euch nochmal intensivst ans Herz, viel Spaß damit, da könnt ihr auch perfekt mit die Zeit bis zur nächsten MML überbrücken.
Mit die Zeit?
Mhm.
Übrigens, wenn wir schon mal beim Empfehlen sind, dann müssen wir an dieser Stelle natürlich auch noch auf den Punkt der Podcast empfehlen, denn was machen Menschen, die ein Schülerpraktikum bei Fußball MML gemacht haben, nämlich Lenny und Oscar, die, glaube ich, auch hier mal bei MML kurz aufgetreten sind, die machen natürlich nicht einfach so weiter mit Schule und so, nein, die träumen von der ganz großen Karriere und machen mittlerweile ihren eigenen Podcast. Schaut doch mal vorbei, unterstützt sie ein bisschen. Also unsere Schülerpraktikanten Lenny und Oscar gibt's jetzt auf Instagram auf den Punkt unterstrich der Podcast und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, supportet sie, unterstützt sie und versucht irgendwie ihnen eine Möglichkeit zu geben, vielleicht aus der Tristesse des Alltags und ihres Daseins ein bisschen rauszukommen und Podcast-Stars zu werden.
Bist du immer noch am Erzählen oder was? Sag mal.
So,
das war's.
Also in diesem Sinne, gute Woche.
Sag mal, habe ich jetzt wirklich ohne Scheiß das Ende doch noch mitbekommen?
Ja.
Da gehe ich nochmal.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.